Signal. Deine Bitcoin-Frequenz.
Herzlich willkommen bei Notsignal, deine Bitcoin-Frequenz. Ich bin der Kalso und ich habe heute den Max dabei. Grüß dich, Max.
Servus, Jungs, freue mich drauf.
Und der Zetti ist mit am Start. Grüß dich.
GM, alle mit zusammen.
Und anhand der Gäste könnt ihr vielleicht schon ahnen, worum es heute gehen wird. Vielleicht habt ihr es auch im Titel gelesen. Es wird einen Buchclub geben und das ist der 6. Teil vom Buch Crypto Economics von Eric Voskew. Wir haben im letzten Kapitel die Staatsreserve kritisiert, hinterfragt. Ich glaube, der Titel war sowas wie Staatsreserve oder Reserve brauchen wir, aber nicht für den Staat. Warte, die Welt braucht Bitcoin, nicht als Reservewährung. Das war der Titel, den Chris da rausgehauen hat in der letzten Diskussion. Bevor wir aber in das heutige Kapitel starten, würde ich dich mal bitten, Max, als unser Gast, uns die Blockzeit zu nennen. Ja, schon Co-Host-Status. Kann man gar nicht mehr von Gast reden. Brauchst einen direkten Admin-Zugang. Ich gucke auch mal fix.
6.2. Aber habt ihr mich gehört oder nicht?
Nee, kam jetzt gerade noch nichts an.
Okay, dann war ein Bug. Okay, Blockzeit ist 947756 und hört auf mit FB5E162.
Ah, perfekt. Genau, ich habe mich gerade gewundert, wo die 6.2 herkommt und hier steht es im Hash. Ah, okay, sehr gut. Packe ich uns mal fix in die Shownotes, dass wir den nicht verlieren. 947756, sind wir synchron. Perfekt, genau. Ich habe schon gesagt, die letzte Folge ging es um die Staatsreserve und da haben wir schon einiges diskutiert. Und wer fleißig aufmerksam zugehört hat, hat vielleicht auch mitbekommen, dass das Wort Demurrage das ein oder andere Mal eine Rolle gespielt hat, mit dem Hinweis von Max, dass das an anderer Stelle im Buch besprochen und erklärt wird. Wir haben uns jetzt mal die Mühe gemacht, so ein bisschen das Buch zu durchforsten und die verschiedensten Stellen aufzudecken, wo der Begriff auftaucht oder wo das aber eben auch erklärt wird. Dann haben wir zwei Kapitel gefunden. Wir müssen mal gucken, was jetzt zeitlich möglich ist oder generell wie gut wir uns durch diese sehr trügen, sehr trockenen Kapitel durcharbeiten können. Und ob wir es schaffen, den Begriff anhand des Kapitels dann auch vielleicht nochmal wirklich zu erklären. Und zwar haben wir uns entschieden für das Kapitel Abschreibungsprinzip. Das wäre in dem deutschen Buch die Seite 191. Und ich hatte es jetzt ganz oft offen. Vielleicht kann ich euch sogar sagen, wie es im Englischen hieß, falls es nicht vielleicht sogar jemand von euch beiden weiß.
Das war das Depreciation Principle, Seite 178.
Danke. Perfekt. Genau, damit fangen wir erstmal an und dann schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Da will ich nicht zu viel teasern. Nicht, dass sich hier noch jemand ärgert, dass wir es nicht geschafft haben. Super, genau. Wir haben im letzten Kapitel über nicht nur die Demurrage, sondern auch Seniorage. Ich glaube, das war so ein bisschen der Einstieg, dass wir darüber geredet haben, wie kann ein Staat denn überhaupt eine Bitcoin als Reserve halten? Und der Take in dem Buch war ja auch, dass es vermutlich dazu kommen würde, dass der Staat dann Bitcoin-Token ausgibt oder sowas. So ETF wäre ja ein gutes Beispiel. Du kaufst eigentlich den ETF und kriegst dafür ein Zertifikat und das ist aber nicht mehr Bitcoin. Und das war die Kritik. Und da gibt's zum einen halt die Möglichkeit bei der Herausgabe von Geld als Gut, dass du eine Seniorage hast, also dass du als Staat in der Lage bist, günstiger die Geldeinheiten oder dieses Zertifikat zu erstellen. Bei einem Dollarschein ist das vielleicht einfacher erklärt und ich glaube, das hatte Max auch ganz gut aufgebracht, der die 1 Cent, ein Dollarcent kostet jetzt mittlerweile so viel, dass die USA sich entschieden hat, den abzuschaffen, weil ich glaube, das liegt irgendwie bei, weiß ich nicht, 15 Cent pro US-Dollar. Das war das Beispiel, was Max angebracht hat. Und der 100-Dollar-Schein kostet irgendwie, weiß ich nicht, 5 Cent oder 7 Cent in der Produktion, weil du da eben kein Metall verarbeiten musst, sondern nur auf Papier druckst. Und damit ist da die Seniorage sehr hoch. Das wollte ich nochmal kurz so vorher mitgeben, weil das hat ganz gut eingeleitet zu diesem Demorage-Begriff. Und ohne viel vorwegnehmen zu wollen, können wir damit reinsteigen in das Kapitel Abschreibungsprinzip. Gut, genau. Wollen wir mal reinsteigen in das Kapitel. Wie ging's euch beim Lesen? Abschreibungsprinzip. Zetti, du hast mich auch angepinkt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen.
Ja, also ich bin eigentlich ganz gut reingekommen ins Lesen, habe aber dann natürlich mal wieder gehadert mit den Begriffserklärungen, die er macht und den Ausführungen. Aber als es dann so ein bisschen gearbeitet hat, dass manchmal braucht das ja wie so ein guter Wein, so ein paar Stündchen, da sind mir schon noch ein paar Beispiele eingefallen, die wir gleich gerne diskutieren können. Das ist immer so ein bisschen cool. Der Punkt. Und die Kapitel, die du jetzt gerade nicht spoilern wolltest, die waren noch anspruchsvoller. Aber da kommen wir vielleicht oder hoffentlich, je nachdem, wie man sieht, heute gar nicht hin. Mal sehen.
Ich dachte jetzt, du sagst, wir kommen da hoffentlich hin. Aber ja, so rum gehe ich mit. Wir schauen mal. Genau. Sollen wir mal mit dem ersten Absatz anfangen, in dem Eric Voskuhl hier erklärt, die Begriffe, ich würde mal sagen, Produzent und Konsument aufteilt, aufklärt, den Unterschied.
Ja, ich würde gerne mal den Aufwurf machen und dann kann er gerne Max ergänzen und nochmal in die Tiefe gehen. Er legt eigentlich fest, dass der Handel, wenn also ein Gut von einem zum anderen übergeht, eigentlich ja nur sehr ein kurzer Moment ist und dass ja im Zeitpunkt des Handels eigentlich keine Produktion und auch kein Konsum im Normalfall stattfindet, sondern dass das eigentlich ja vorgelagert ist. Also vor dem Handel findet die Produktion statt und nach dem Handel eigentlich erst der Konsum. Das heißt, über den längsten Zeitraum wird ein Gut gehortet und über das Horten haben wir ja schon viel gesprochen. Also könnte man ja auch als Halten bezeichnen. Und das ist nochmal so ein grundlegender Punkt von ihm, dass man weiß, dass Güter eigentlich die meiste Zeit gehortet werden und dadurch ergeben sich dann ganz viele Konsequenzen, die wir dann im Laufe des Kapitels sicherlich heute besprechen wollen.
Ja, genau. Und auch wichtig hier ist, dass Konsumenten und Produzenten sind unterschiedliche Kategorien von Handlungen sozusagen. Aber an sich, jeder Mensch ist ein Akteur, ein Händler. Wir nehmen beide Eigenschaften eigentlich ein. Du kannst sogar beides gleichzeitig machen. Ne? Du kannst ein Sandwich essen, während du einen Tisch schreinerst, zum Beispiel. Gleichzeitig. Ne? Und dann hast du Produktion und Konsum gemeinsam gemacht, ne? Aber mit verschiedenen Gütern und für verschiedene Produktionen. Und das ist also nur so ein kategorischer Unterschied. Oft sagt man immer so, ach, die Konsumenten und die Produzenten. Aber das ist eher so grob über den Kamm geschert, als wirklich ja genau darauf einzugehen, dass es einfach nur Teile von menschlicher Handlung sind. Und da wir ständig handeln, sind wir ständig am Produzieren und Konsumieren gleichzeitig. Ne? Aber wenn man diese zwei Sachen aufdröselt, dann hat man ein bisschen besseren Verständnis von ökonomischen Eigenschaften.
Er sagt ja auch, der Produzent beabsichtigt, Kapital zu schaffen, aufzuwerten, während der Konsument beabsichtigt, es zu zerstören, abzuwerten. Und jetzt mit dem Sandwich und Tischschreinern, finde ich, ist es ein ganz gutes Beispiel, dass man im Hinterkopf haben muss, dass beides eine Person oder ja, dass es einfach nur zwei verschiedene Handlungen sind, die da beschrieben werden können. Und dann ist in diesem ersten Absatz, der letzte Take, fand ich sehr spannend, der Hort, also der Bestand des Produzenten, mindert den Wert des Produkts genauso wie der des Konsumenten. Das heißt, wir haben, Zetti hat es eingebracht, wir haben den Begriff des Hortens, also des Verwahrens, Haltens, Aufbewahrens. Und sein erster Take hier in diesem Absatz ist, dass sich der Wert mindert, egal bei wem das gerade liegt. Ne? Also der das, wie kann man es bei dem Schreiner und dem Sandwich dann erklären, ich glaube eher vielleicht, wenn ich ein Produkt kaufe, ne, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ein Sandwich kaufe, dann ist das, solange ich es nicht gegessen habe. Also es geht jetzt wirklich um den Prozess der Handlung, des Tausches. Ist es sowohl im Supermarkt, verfällt es an Wert über die Zeit, als auch beim Kunden, der das mitnimmt und kauft, bis er es dann konsumiert und so, also bis diese letztendliche Handlung ausgeführt wird, von entweder etwas schaffen, aufwerten oder zerstören, abwerten. Was beim Sandwich etwas schaffen wäre, weiß ich nicht, ich lege noch ein Salatblatt drauf und verkauf's weiter. Und zerstören ist natürlich das Konsumieren, also das Aufbrauchen, das Essen.
Ja, und auch die Zerstörung ist einfach nur das Warten. Also selbst wenn der Bäcker das Sandwich fertig gemacht hat und es liegt bei ihm jetzt in der Theke rum, mit jeder Minute, mit jeder Stunde wird es schlechter. Ne? Die Bakterien und es zersetzt sich eben langsam. Und sag mal, nach 5 Stunden wird es verkauft, ne? Dann ist es für 5 Stunden abgewertet worden auf der Theke und danach hat der Kunde das jetzt nochmal für 3 Stunden, bevor es letztendlich isst. Dann haben wir insgesamt eine 8-stündige Abwertung.
Ja, ich habe mega Bock, mit euch in dieses Thema allein schon reinzugehen, aber ich würde nochmal einen Schritt wirklich zurückgehen wollen, und zwar zu diesem Produzenten und Konsumenten und dass eigentlich der Hort da die größte Zeit einnimmt. Und zwar verstehe ich es noch nicht so ganz, vielleicht Max, kannst du es mir helfen mit dem englischen Original. Es gibt ja nun durchaus auch Dienstleistungen, also es ist ja sehr auf, ich finde fast schon sehr auf Realgüter hier fokussiert mit diesem Produzenten, also der das Sandwich produziert, den Tisch, ist alles klar, ne? Eine lange Produktionszeit, dann warte ich und dann wird es verkauft. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit einer Dienstleistung wie dem Haare schneiden, wie dem Streamen zum Beispiel? Das sind ja Sachen, die eigentlich, wo das Produzieren und Konsumieren eigentlich zeitgleich ist. Also das wäre so ein Punkt, wo ich mich frage, blendet er das hier bewusst aus oder ist das ein Sonderfall? Wie siehst du das?
Also Arbeit ist ein zwingender Teil der Erschaffung, ne, der Produktion. Wir vermischen unsere Arbeit mit den Rohmaterialien, ja, und dadurch bekommen wir dann tiefere Güter, die früher oder später zu Konsum führen. Ja, aber um diese Produktionsschritte voranzutreiben, brauchen wir Arbeit. Ja. Und jetzt zum Beispiel beim Streamer, ne, wenn er nicht vor die Kamera steht, dann wird es kein Konsumgut geben, das eben die Unterhaltung ist, ja, das Unterhaltungsvideo zum Beispiel. Und da ja, ist die Arbeit ein Teil dieser Produktion. Und es ist sehr selten, dass wirklich Arbeit alleine zum Konsum führen kann. Aber zum Beispiel Massage vielleicht. Ne? Aber selbst für Massage brauchst du einen Massagetisch und Öl, ne? Und ein Haus, das relativ warm ist und so weiter, vielleicht eine Decke. Ne? Also es gibt wirklich sehr, oder selbst fürs Haare schneiden brauchst du den Stuhl, ne? Und den Spiegel und die Schere und den Kamm. Das heißt, Arbeit alleine ist selten ein finales Konsumgut.
Ja, ich finde, das macht das klarer. Ne? Das wären also vorgelagerte Schritte, die eigentlich erst zur Dienstleistung führen. Also auch der Schuhputzer auf der Straße eignet sich ja erstmal das Know-how an, wie putze ich Schuhe, dann hat er seine Schuhcreme. Auch wenn das natürlich eine absolute Zeitgleichheit von Dienstleistung und Konsum ist. Wir haben einfach vorgelagerte Schritte und so kann man es, glaube ich, ganz gut erklären. Ja, hilft mir. Danke.
Und auch noch ein interessanter Punkt hier ist die Produktionsebenen. Ja, also sagen wir, das letztendliche Gut, das wir schaffen wollen, ist ein Sandwich, ne? Und das wird gewollt, weil es den Hunger stillt. Aber wie produzieren wir das denn jetzt? Ne? Also klar, wir brauchen Mehl, Wasser, ne? Einen Ofen. Und das sind so die ersten Produktionsebene. Also die letzten Schritte, bevor wir wirklich zum Sandwich kommen. Aber woher kriegen wir das Mehl? Das muss erstmal gemahlen werden und davor muss es angebaut werden oder geerntet werden. Und davor muss es gesät werden und dann gewässert werden und so weiter. Das sind alles tiefere Produktionsebenen. Böhm-Bawerk nennt das die höheren Produktionsebenen. Also das letztendliche Konsumgut ist Produktionsebene 1 und dann die Schritte sind davor sind Produktionsebene 2, Produktionsebene 3 und so weiter. Und hier können wir interessantere oder bessere Güter, oder nicht unbedingt bessere, aber komplexere Güter bauen, wenn wir mehrere Produktionsebenen einbauen. Also ja, je mehr und für diese Produktionsebenen, ne, brauchen wir Kapital. Ja, wir müssen den Ofen kaufen, wir müssen die Maschine kaufen, die das Rohmaterial aus dem Boden zieht und dann in Rohstahl schmelzt und so weiter. Ne, für all diese tiefen Produktionsebenen brauchen wir mehr und mehr Kapital. Und um das wieder zurück auf das Abschreibungsprinzip zurückzuführen, ist, dass all dieses Kapital auch kaputt geht während der Produktion. Ne, ein Ofen hat so und so viele Stunden an Laufzeit oder die Schere kann so und so viele Schnitte machen, bevor sie stumpf wird. Und das ist eben auch Abschreibung. Ja, also Produktionsgüter sind auch nur Güter, die sowohl mit Zeit als mit Nutzen, ne, an Eigenschaften verlieren.
Ja, cool. Dann können wir gerne zu diesem starken Satz kommen. Der Hortbestand des Produzenten mindert den Wert des Produkts genauso wie der des Konsumenten. Das ist ja das, was du gerade angespielt hast, ne? Das Sandwich wird schlecht, der Tisch wird von den Holzwürmern zerfetzt. Da habe ich natürlich direkt überlegt, passt das wirklich auf alles? Stimmt das, was er sagt? Und da fiel mir eigentlich wenig ein, wo es nicht stimmt. Ich bin so ein bisschen hängen geblieben bei der Weinflasche oder dem Whisky, der reift. Also wie steht's um den?
Oh, guter Punkt.
Ja, hier könnte man jetzt sagen, dass das Reifen ist Teil der Produktionsebene. Ja? Und für das Reifen brauchen wir den rohen Whisky, das Eichenfass und Zeit.
Und dann ist das einfach fluide. Ich kann den Wein aus dem Jahr 2024 jetzt kaufen oder ich lasse ihn noch reifen und er wird mehr wert. Dann kann es gleichzeitig verkauft werden, aber auch noch weiterhin einen Produktionsprozess durch Reife erfahren. Ja.
Ja, genau. Und durch Produktion werden Güter mehr wert, weil sie näher an unserem finalen Problem sind. Also der Rohstahl hat nicht den Endwert, weil er noch kein Ofen ist und mir noch kein Sandwich backen kann. Und das heißt, wir müssen viel Arbeit aufwenden, um den Rohstahl früher oder später in den Ofen umgewandelt zu haben. Und dann mit jedem Schritt hier haben wir mehr Wert dazugepackt, als die Entropie genommen hat.
Und da kommt er im nächsten Kapitel auf den Begriff der Zinsen, wenn ich die Begrifflichkeitserklärung richtig deute. Er sagt, dass im Allgemeinen der Begriff Konsum vermischt ist aus Zinsen und Wertminderung, aber in Tatsache erst der Produktverkauf für den Investor Zinsen darstellt. Das heißt, erst wenn ich ein gereiftes Produkt, wenn wir jetzt beim Whisky oder Wein bleiben, erst wenn ich das dann verkaufe, dann habe ich durch den Verkauf im besten Fall Zinsen generiert, also einen Mehrwert erhalten. Oder wenn ich das Sandwich dann verkaufe, weil es, wenn es beim Bäcker in der Theke liegt und einfach nur vertrocknet, dann verliere ich durch das Halten im Hort. Und wenn ich es aber an den Kunden weitergebe, habe ich in dem Moment dann den Zinseffekt des Verkaufs. Im besten Fall ist der höher als meine investierte Wertsteigerung, indem ich das Sandwich gebacken habe und das Brot belegt habe. Deute ich das richtig? Habt ihr es auch so in dem zweiten Kapitel verstanden?
Ja, durchaus. Ne? Und hier hast du auch wieder diese Eigenschaft, dass für manche Güter werden sie sehr schnell schlechter. Ne? Sandwich zum Beispiel. Und für andere Güter werden sie mit mehr Arbeit, mit mehr Zeitaufwand, werden sie besser. Ne? Der Whisky zum Beispiel. Und hier kommt dann auch die Frage der Zeitpräferenz rein. Ja? Vor allem bei den Gütern, die mit mehr Zeit mehr wert sind. Also sag mal, du kannst jetzt den ungereiften Whisky für 5 Euro die Flasche verkaufen oder dann den gereiften Whisky in 5 Jahren für, weiß ich nicht, 10 Euro und in 20 Jahren für 20 Euro verkaufen. Und ein Händler mit niedriger Zeitpräferenz, der schätzt jetzt den heutigen Wert von 5 Euro mehr als den zukünftigen Wert von 20 Euro. Und wenn er also eine niedrige Zeitpräferenz hat, würde er den Whisky früher verkaufen. Während ein Händler mit niedrigerer Zeitpräferenz, dem sind die 5 Euro heute nicht so viel wert wie die 20 Euro in der Zukunft. Trotz dem Zeitaufwand, ja, trotz dem Risiko, dass vielleicht der Whisky kippt und schlecht wird, weiß nicht, ob das bei Whisky der Fall ist, aber bei Wein ja zum Beispiel schon. Ja. Und das heißt, je länger er wartet, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es trotzdem kaputt geht. Ja. Und dann misst er sich dieses Risiko ab. Und der Zins ist das Ratio von Zeitpräferenzen von unterschiedlichen Leuten, die miteinander handeln. Ja, also jemand könnte jetzt ein Zwischenhändler sein und dem Whiskyhändler mit hoher Zeitpräferenz den ungereiften Whisky abkaufen, ja, dann gut lagern, 20 Jahre später gereift verkaufen für viel mehr Geld. Und der Unterschied her ist der Zins. Ja.
Ich finde, das bringt auch eine ganz gute Überleitung zu dem Inanspruchnehmen oder eigentlichen Konsum, wie die ja beschreibt, weil er sagt, die Wertminderung des Produkts ist der tatsächliche Konsum. Und das heißt, das stellt die Inanspruchnahme des Dienstes des Eigentümers wieder, also der Nutzer, oder die Verschwendung, was auch noch ein Punkt ist, den er erklärt, indem er sagt, die Verschwendung ist Wertminderung, der Eigentümer keinen Wert beimisst. Also das wäre jetzt in dem Fall, wie du beschrieben hast, wenn der Wein kippt, dann ist er verschwendet, oder wenn er zerstört wird, runterfällt oder in die falschen Hände, kann man der Verschwendung sonst erklären. Ich glaube, er schreibt auch noch, die Verschwendung ist Wertminderung. Ach nee, genau, das habe ich gesagt. Und dann definiert das noch radikaler, würde ich fast sagen. Er sagt, nur die Zerstörung spiegelt tatsächlichen Konsum wider und nur die Schöpfung tatsächliche Produktion. Ich finde, er widerspricht sich da so ein bisschen, weil er ja sagt, Produktion ist, nimmt er den Begriff, ist ja auch, wenn ich ein Gut kaufe, also wenn der von einem anderen Produzenten auf mich übergeht als Konsument, ich das dann veredle, verbessere, ist das ja auch ein Prozess der Produktion. Aber er sagt ja jetzt hier sehr deutlich, dass nur die Schöpfung ist tatsächliche Produktion.
Genau, und daher kommt ja auch das Wort produktiv sein, ne, und profitabel sein. Denn für jede Produktion müssen wir Güter aufwenden. Du brauchst den Benzin, um den Traktor zu fahren, du brauchst den Strom, um den Ofen laufen zu lassen und so weiter. Und all das verbraucht Kapital und zerstört Kapital. Und aber der Grund, warum wir das Kapital zerstören, ist, weil der Unternehmer glaubt, dass er durch diese Zerstörung von einem spezifischen Kapital ein anderes Kapital erschaffen kann und dieses dann verkaufen kann zu einem höheren Preis.
Ich glaube, das Wort Schöpfung kann hier zum Problem werden, wenn du diese Schöpfung ex nihilo, also aus dem Nichts begreifst, Verschmelzung oder so vielleicht, ne, oder Erschaffung. Also das kommt ja nicht aus dem Nichts, weil es gibt ja immer vorgelagerte Prozesse.
Ah, okay. Ja, dann habe ich es falsch interpretiert an der Stelle, weil dann geht es trotzdem auch darum, dass ich vielleicht Sachen veredle, wie dieser Zwischenhändler, der sich den Whisky dann bei sich nochmal ins Lager stellt, um da die auch an der Produktion teilzunehmen, um später vielleicht einen besseren Zins zu gewinnen, um es nochmal für mich jetzt auszusprechen. Macht das Sinn? Ja.
Ja, macht Sinn. Und auch, was mir jetzt gerade noch so in den Kopf kommt, ist, dass wir zwar die physischen Güter nicht aus dem Nichts erschaffen können, aber die intrinsischen Werte können wir aus dem Nichts schaffen. Ne? Das ist ja der Vorteil von Handeln. Der Händler hat das Sandwich und will aber das Bargeld haben. Und der Kunde hat das Bargeld und will das Sandwich mehr haben. Und wenn sie handeln, haben sie jetzt um beide ihre mehr Probleme gelöst, ja, als die davor hatten. Und das heißt, wir haben Wert erschaffen aus dem Nichts quasi. Also aus dem Nichts auch wieder ein bisschen polemisch, weil es kommt natürlich aus dem Handel. Das ist das Schöne am Handel.
Das ist doch dieser Punkt, dass man immer sagt, dass eigentlich Handel kein Nullsummenspiel ist, ne? Weil im Grunde, wenn es ein Nullsummenspiel wäre, dann würde es den Handel nicht geben, weil im Grunde erhalten ja beide Handelsteilnehmer einen Vorteil. Sonst würden sie den Handel ja nicht eingehen.
Genau, bei freiwilligem Handel natürlich.
Handelt das den zweiten Absatz vollends ab oder habt ihr noch? Also ich hadere so ein bisschen mit diesem letzten Teil, wo er sagt, der Nettoerlös eines Verkaufs von Produzenten an den Konsumenten ist Zins. Das haben wir geklärt. Ich glaube, ich habe es für mich jetzt so verstanden. Und dann sagt er auch, wenn er durch Reinvestition kapitalisiert wird. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur noch mal zusammenfassend, auch dann, wenn ich quasi mit dem Sandwich noch was weitermache oder wenn ich den Whisky noch veredle.
Ja, und auch so, was macht der Händler danach mit diesem Geld, das er verdient hat?
Okay.
Ja, gibt er sich eine Dividende? Macht er damit Leisure? Faulenzen sozusagen? Oder halt Konsum?
Okay.
Genau, oder kauft er sich damit die nächsten Rohmaterialien, ne, oder bezahlt seine Angestellten und so weiter, dann wäre es eine Reinvestition in die Kapitalisierung der Firma.
Soweit ganz gut verstanden. man traut sich das gar nicht zu sagen bei Eric Roskill. Ich hab's vor der Aufnahme gesagt und ich gehe es ganz kurz mit rein, aber ich habe heute wirklich lange versucht, mit der KI zu diskutieren zu diesem Kapitel und es kam immer wieder so enorme, weiß ich nicht, Ergänzungen mit rein, wie sich das auf Bitcoin bezieht, was das mit dem Mining zu tun hat. Ich musste immer wieder sagen, halt dich an den Text, gib mir eine Zusammenfassung, ich will es einfach nur verstehen. Und dann kam immer wieder, ja, du hast ja recht, das hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Geschriebenen zu tun, aber es ist so, also als in meinen Worten jetzt gesagt, das ist so trocken und es ist so rein wirklich extrem auf die Ökonomie bezogen. Und so theoretisch, philosophisch, als wenn sich die KI bei mir entschuldigen wollte. Ich habe es nicht verstanden oder ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht erklärt. So kam mir das vor. Aber es lag wahrscheinlich auch an meinem Prompten und dass ich einfach nur zu plump gefragt habe, gib mir mal eine Zusammenfassung. Ich fand's ganz witzig, dass selbst die KI da an der Stelle gescheitert ist oder durch meine Fehlleitung nicht dahin kam, wo ich hin wollte.
Ja, und an die Hörer. Natürlich steht der Elefant Bitcoin im Raum, ne? Der kommt schon noch nachher in dem Kapitel. Also brauche ich glauben, dass ihr auf einmal in einem anderen Podcast hier gelandet seid. Wir werden darauf zu sprechen kommen, so wie die KI.
Sehr gut. So, jetzt habe ich mir tatsächlich einen Strich gemacht. Ich habe jetzt hier in diesem nächsten Absatz habe ich mir was markiert. Und zwar habe ich mir markiert, alle Produkte werden immer gehortet und verlieren an Wert. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen weggenommen, weil das haben wir, glaube ich, im ersten Kapitel auch schon so dazu gesagt, dass er ja diesen Wertverlust über die Zeit mit reingibt in dem Kapitel jetzt hier. Und an der Stelle schreibt das eben ganz explizit. Das Vermögen definiert als angesammeltes Kapital ist die Summe der Produkte und alle Produkte werden immer gehortet und verlieren an Wert. Und das hat, Setti, du hast es ja auch gechallenged mit diesem Whisky- und Weinbeispiel. Aber ich glaube, je mehr man wirklich drüber nachdenkt, ist es zu 99% der Fall, dass wenn man, auch wenn das Edelstahl ist, ich glaube, das hast du gesagt, Max, für diesen Ofen und man weiß, das hält über Jahrhunderte, verliert es trotzdem an Wert. Und wenn es nur marginal ist, und darauf geht das Kapitel ja ein mit dem Abschreibungsprinzip. Deswegen fand ich es nochmal, also es ist sehr plakativ zu sagen, okay, alles, was du hältst, verliert an Wert.
Mhm. Ja, und hier gibt es natürlich schon eben die Nuance, dass manche Dinge, für manche Dinge brauchst du Zeit in der Produktion. Ja? Aber dann sind wir hier in Produktion und nicht mehr im einfachen Halten, ja? Sondern wir verändern den Wert des Gutes aktiv durch Zeit. Und manchmal sogar eben nur Zeit, nachdem Basisarbeit geleistet worden ist, wie beim Whisky. Aber letztendlich, jedes Produkt muss besitzt sein. Ne? Jemand hat es, jemand kann entscheiden, was damit gemacht wird. Ja? Und das ist einfach halten, ne? die Güter halten. Und dann, auch hier hatte Murray Rothbard zum Beispiel einen sehr interessanten Punkt über Geldtheorie. Um das mal so ein bisschen auf Bitcoin zu bringen. Es gibt ja in der keynesianischen Theorie dieses Ding vom, das Geld, wie heißt es, Umlaufsverhalten? Na, Umlaufsgeschwindigkeit? Ja, genau. Ne? Und das ist auch so ein voller Nonsense-Begriff. Quasi, ne? Wie oft wird der gleiche Euroschein hin und her gehandelt? Aber das ist ökonomisch nicht unbedingt wichtig, weil er wird immer gehalten. Ne? Zu 100% ständig. Und wie oft er dann getauscht wird, ist nicht so ein interessantes Kriterium.
Das ist so verleitend, sich da jetzt komplett drin zu verlieren, weil es so ein mindblowing Moment für mich gerade ist, bezogen auch auf das Kapitel, weil es vielleicht ist es für eine Zusammenfassungsdiskussion richtig gut, weil das kam auch immer wieder vor, in dem damit zu diskutieren oder sich das Kapitel irgendwie erklären zu lassen, dass diese Umlaufgeschwindigkeit ganz oft ein Faktor war. Und das stimmt. Wenn ich einfach nur von diesem Geldschein ausgehe, der von mir zum zum Bäcker geht für das Sandwich und vom Bäcker dann zum, der das Mehl liefert zu seinem Lieferanten. Das bleibt dieser gleiche Geldschein und der wird einfach, der wird ja nicht konsumiert, der wird ja nur bewegt, also Umlaufgeschwindigkeit. Am Ende doch, also weiß ich gar nicht, ist es dann die Geschwindigkeit, wie das Geld sich bewegt? Ich hoffe, wir können da noch ein bisschen mehr drüber diskutieren, vielleicht zum Ende des Kapitels, wie relevant diese Umlaufgeschwindigkeit ist. Ich hoffe, dass wir auch irgendwie zum Ende hin den Begriff nochmal erklären, wie habe ich es eingeleitet, der Demouragekosten. Vielleicht kriegen wir das damit dann in Verbindung gesetzt. Ich fand jetzt hier, hat er nochmal ganz klar gesagt, dass der Preis, ach so, genau, der Preis eines Produkts ist die Summe des Zinsgewinns und auf die Investition und den Kosten aller Produkte. Also das heißt, alles, was ich in die Produktion stecke, und das, was ich dann an, und er nennt es immer wieder Zinsgewinn, ich störe mich immer so an diesen Begriff, aber ich hätte es einfach nur Gewinn genannt. Wenn ich jetzt dieses Sandwich verkaufe, dann habe ich da Arbeit reingesteckt, ich habe das mit meinem teuren Ofen gebacken, der dabei auch abgeschrieben wird oder an Leistung verliert vielleicht. Und das alles ist ja eine Art Investition von Zeit, von Arbeit, von anderen Gegenständen, die da mitgewirkt haben. Und das stellt den Preis am Ende dar. Oder das liefert dann den Preis, so könnte man es auch deuten.
Also ich glaube, hier der Zinsgewinn ist schon ein wichtiges Wort, weil er deutet nochmal hier drauf hin, wieder auf die Zeitpräferenz. Ne? Mhm. Sagen wir, du investierst heute 100 Euro und dann in einem Jahr bekommst du 100 Euro zurück. Ja? Oder sagen wir 120 Euro zurück. Aber du hast 20 Euro an Arbeitsstunden reingesteckt oder was auch immer. Das heißt, dein Ersteinsatz 100 Euro plus 20 Euro, wie nennt das hier, Kosten der Produktion, sind 120 Euro. Warum hättest du jetzt das gemacht, damals vor einem Jahr? Du hast 120 Euro reingesteckt und bekommst 120 Euro raus. Du will ein erfolgreicher Unternehmer hätte 120 Euro reingesteckt und hätte 140 Euro rausbekommen.
Also es nimmt den Faktor Zeit mehr mit rein, das meinst du? Weil der reine Gewinn wäre nur das, wenn man jetzt die Zeit nicht berücksichtigt, aber er will ja auch auf den Punkt hinaus, dass die Zeit eben auch gegen dich arbeitet oder gegen das Produkt und das Halten. Deswegen der Zinsgewinn ist die Mischung. Ich glaube, kommen wir vielleicht sogar gleich drauf, ne? Die er da aufbringt. Ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal hinspringen können.
Genau.
Wenn jetzt keine Einwände kommen, dass er sagt, die Wachstumsrate ist gleich der Zinssatz minus Abschreibungsrate. Kann das jemand erklären?
Ich finde es ein bisschen schade, dass er Abschreibungsrate jetzt eben hier über gar nicht definiert, obwohl er immer so viele Begriffe definiert.
Vielleicht hat er es im Englischen? Ach so, es kommt dann noch.
Ja, später hat er ja so Beispielsabschreibungsraten von bestimmten Branchen. Ne? Also Abschreibungsrate ist ja, glaube ich, einfach der Wertverlust von einem Gut, also was man quasi jährlich von etwas abschreiben muss. Mhm. Also habe ich das jetzt verstanden. Also wenn ich jetzt ein Haus habe, dann verliert das im Normalfall, ja, wir sprechen jetzt nicht von der Fiat-Welt, in der wir leben, dann hat das normalerweise einen Wertverlust und den kann ich sozusagen abschreiben. Das meint er, glaube ich, mit Abschreibungsrate.
Das ist ein verdammt guter Punkt. Ich habe, weiß nicht, zwei Zeilen tiefer habe ich es mir rangeschrieben, wo er auch schreibt, die Abschreibungsrate ist immer positiv. Können wir vielleicht gleich noch versuchen zu ergründen, da jeder Besitz an Wert verliert. Und da habe ich mir auch aufgeschrieben, Unterschied zum Inflationsgeld, zum Fiat-Geld, weil das ist ja auch der Take, den wir als Bitcoiner öfter haben, dass ein Haus halt konstant an Wert verliert. Und unsere Brille ist einfach nur verblendet. Also wir gucken durch diese Fiat-Brille drauf und denken, ja, Immobilien, die steigen ja immer im Wert. Was ja aber, wenn man sich ganz sachlich, grundsätzlich mit diesem Produkt, mit diesem Gut des Hauses beschäftigt, nicht der Fall ist. Also das Haus kann einfach nicht im Wert steigen über die Zeit, wenn nicht parallel Arbeit reingesteckt. Ich finde, das ist echt ein gutes Beispiel für das, was wir auch gerade diskutiert haben. Und man muss halt wirklich aufpassen bei dem, wie man das hier liest, das nicht mit dieser Fiat-Brille zu lesen, weil man kommt ja immer wieder, ach naja, doch, aber Haus ist doch ein gutes Investment und so weiter. Aber nee, es ist ja wirklich nur dann ein gutes Investment, wenn parallel halt das Geld kaputt, also inflationiert wird. Naja, ja, ich will nicht zu weit ausholen, aber ich fand, das war ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Punkt für das Verständnis oder woher er kommt wieder und auch wieder der Bezug zu Bitcoin, zu diesem festen Gesamtgut.
Ich glaube, hier zum Abschreibungsrate, um das mal zu definieren. Du hast eine Maschine und du weißt, du kannst diese Maschine für 10 Jahre lang nutzen. Ja? Dann, und nach 10 Jahren ist sie kaputt. Und dann hast du pro Jahr circa 10% an Abschreibungsrate. Ja? Glaube ich nicht genauso, aber Pi mal Daumen. Ja? Und die Zinsrate hier ist quasi dann, wie viel Gewinn kannst du draufpacken in dieser Zeit. Und dann sagen wir jetzt zum Beispiel, also du kannst jedes Jahr kannst du 15% Zins erwirtschaften durch diese Investition, der Gewinn letztendlich, und deine Abschreibrate sind 10%, dann ist deine Wachstumsrate 5%, weil du machst jedes Jahr 5% mehr, als du ausgibst.
Das heißt, wenn ich bei diesem Sandwichofen bleibe, der vielleicht wirklich nach 10 Jahren den Geist aufgibt oder diese Lebensdauer hat, dann schreibe ich die 10% ab, muss dann aber auch im Hinterkopf haben, dass der Zinssatz, also das, was ich plus mache beim Verkauf durch die Sandwiches, mal mindestens pro Jahr 10% rausholt. Also, dass ich da 10% an plus mache, damit sich dieses Gerät halt rentiert oder noch nicht mal, ja, Break-Even hat.
Ja, genau. Und dann vielleicht auch nochmal kurz einen Punkt ausgeholt zu deinem Hausding. Ne? Das Haus schreibt sich immer ab. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass es auch an Preis verliert. Ja, weil Preis ist Angebot und Nachfrage. Und es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass alle anderen Häuser sind abgebrannt. Deins steht noch so halb. Es ist weniger Qualität als davor.
Oh, guter Punkt.
Aber dadurch, dass Angebot komplett zusammengebrochen ist und Nachfrage nach wie vor da ist, kann der Preis nach oben gehen. Ja? Natürlich ist die Geldinflation die andere sehr häufige Art viel mehr, ne, als heutzutage.
Ja, guter Punkt, dass das ja auch noch ein Faktor ist, der jetzt hier zwar nicht benannt wird, aber noch eine Rolle spielt in dem, wie wir jetzt so die Werte betrachten. Dann hat er nochmal ganz fett gedruckt geschrieben, jedes Eigentum unterliegt einem Wertverlust. Das bedeutet, dass der wirtschaftliche Nutzen immer größer ist als das Wirtschaftswachstum. Das würde ich gerne nochmal ergründen, weil ich habe das vorhin schon 5-mal gelesen gefühlt, aber jetzt macht es mehr Klick. Also mit dem, was wir uns gerade so erklären über den Begriff des Wirtschaftswachstums oder der Wirtschaftsrate eines Vermögens, sagt er doch jetzt, dass es immer mehr Sinn macht, das Eigentum zu verwenden, anstatt es zu horten. Kann man das auch sagen?
Ich glaube, worauf er hier rausgeht, ist die simple Formel von vorher. Ne? Also die Wachstumsrate ist der Zins minus die Abschreibung. Ne? Und er sagt, Abschreibung muss positiv sein. Ne? Jedes Gut schreibt ab. Jedes Gut wird schlechter, ne, mit Zeit. Und das heißt, wir haben eine Wachstumsrate, ist irgendeine Zahl, ist die Zinsrate minus eine Zahl, die größer als 0 ist. Ja, und das heißt, ganz mathematisch betrachtet, die Wachstumsrate muss größer sein als kleiner sein als die Zinsrate, weil die Zinsrate minus eine Zahl ist die Wachstumsrate.
Wenn wir bei dem Ofenbeispiel bleiben, wir haben gesagt, jetzt über 10 Jahre 10% pro Jahr mit den Sandwiches, dann würde das bedeuten, dass wenn meine Sandwiches mir nicht pro Jahr im Verkauf mindestens diese 10% Zins liefern, dann habe ich dieses negative Wirtschaftswachstum. Also dann hätte ich einen reinen Wertverlust.
Ja, aber selbst dann ist die Wachstumsrate niedriger als die Zinsrate. Ja. Also sagen wir, Zinsrate sind 10%, Abschreibung sind 15%. Das heißt, die Wachstumsrate sind minus 5% und minus 5% ist kleiner als 10%.
Der sagt, das bedeutet, dass der wirtschaftliche Nutzen immer größer ist als das Wirtschaftswachstum.
Wirtschaftlicher Nutzen ist jetzt Zinssatz, ne?
Ja, genau, das ist der Zinssatz. Ah, das ist schwierig in der Übersetzung. Das ist ein guter Punkt.
Wie steht es im Englischen? Also hier steht, jedes Eigentum unterliegt einem Wertverlust, was bedeutet, dass der wirtschaftliche Nutzen immer größer ist als das Wirtschaftswachstum.
Ja, okay, ich glaube, das ist schlecht übersetzt. Also im Englischen ist es, all property exhibits depreciation. Ne? Jedes Eigentum wird abgeschrieben. Which implies, das bedeutet, oder das, daraus kann man ableiten, economic interest is always greater than economic growth. Ne? Also der wirtschaftliche Zins, ne? Zins, nicht Nutzen, ist immer größer als der wirtschaftliche Wachstum. Genau.
Ja.
ganz kurz, deswegen wollte ich dieses Buch nicht übersetzen.
Ja, ey, das ist wirklich krass. Also alleine, weil man ja schon so viel so nicht versteht, wenn man es liest, finde ich es auch absolut, also Chapeau, das geschafft zu haben, das zu übersetzen. Es liest sich also dafür verdammt gut, in Anführungszeichen. Aber man stolpert ja auch so schon über die Texte und die Erklärungen. Deswegen, ja, ist es vielleicht manchmal vielleicht ganz gut, auf die englische, auf das Original zu gucken und nochmal zu versuchen zu begreifen. Okay, und dann kommen jetzt die Beispiele, Zetti, die du genannt hast, ne, die er jetzt bringt, um das nochmal zu erklären. Sollen wir die mal durchgehen?
Ja, er macht ja jetzt quasi so eine Gesamtgesellschaft. Ich schaue, das finde ich, macht es jetzt ein bisschen schwieriger. Ne? Wir sind ja jetzt sehr in Einzelbeispielen unterwegs gewesen und jetzt geht er quasi dazu über, das mal an der am Branchen und an der Gesamtwirtschaft zu belegen. Jetzt fügt er zum Beispiel als Beispiel an für den ökonomischen Zinssatz, dass eine Rendite von 10,2% erwartet wird. So, das ist so seine Fallannahme. Und dann hat er halt Abschreibungsraten, die sich davon ableiten. Genau, die kommen weiter unten. Eine Abschreibung von 7,6, die er dem gegenüberstellt. Und damit wäre dann ein Wachstum von 2,6. Das ist dann sozusagen die Differenz zwischen diesen beiden Werten, die man damit hätte.
Ah, jetzt verstehe ich das Beispiel erst. Danke. Ich habe es nicht mehr begriffen, diese Aufteilung, aber so macht es Sinn.
Also er nimmt hier zwei Studien. Die erste Studie sagt, dass Investoren erhoffen sich einen Zinssatz von 10,2%, ne, global auf dem Markt. Natürlich, ne, jede einzelne Investition ist unterschiedlich. Das ist nur so das Aggregat an sich, ne? Und dann die zweite Studie sagt, dass der globale Wachstum bei 2,6% liegt. Ne?
Ja.
Wachstum ist die Summe aller Güter. Also am Ende des Jahres haben wir 2,6% mehr Güter als davor, bemessen in Geld. Ja.
Mhm.
Und das sind die zwei Zahlen, ne, die können wir in Anführungszeichen relativ einfach bekommen. Ja, also was ist der Zinssatz, den du am Markt bekommst, und was ist der ökonomische Wachstum? Ne? Da werden wahrscheinlich die Bürokraten ganz viel Scheiße treiben, wie sie den berechnen. Aber ne, mal so, sagen wir mal, er ist Pi mal Daumen richtig. Und dann können wir die einfache Matheformel anwenden. Ne? Und Day sagt, dass Abwertungsrate, wie nennt man es nochmal? Abschreibung, danke. Ist der Zinssatz minus die Wachstumsrate. Ja? Zinssatz wissen wir, 10,2%. Und Wachstumsrate wissen wir, 2,6%.
Und das ist jetzt nicht die Abschreibungsrate von meinem Ofen, den ich beim Bäcker habe, der die Sandwiches backt, sondern das ist die Abschreibungsrate bezogen auf den Zeitverlust meines Hortes. Richtig?
Nein, das ist mehr so die Abschreibungsrate am gesamten Markt. Ne? Also im Durchschnitt auf dem ganzen Markt sind 7,6% der Dinge kaputt gegangen. Ja.
Na, was heißt kaputt gegangen? Also durch das Wachstum eigentlich, oder? Weil der Gesamtmarkt wächst um diese 2,6%. Wenn man sagt, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber wenn man jetzt bei so einem Einzelprodukt bleiben würde, wie bei einem Whisky, und du sagst, du erwartest einfach einen Gewinn von 10,2% und weißt aber auch, dass in dieser Zeit 2,6% mehr Whisky hergestellt wird, oder wenn man jetzt davon ausgeht, dass er gleichwertig ist, dann ist die Abschreibung 7,6. Oder kann man das so einfach nicht auf ein Produkt münzen?
Du kannst es ja auch mit einem Produkt machen, dass du überlegst, was geht denn alles kaputt? Also alle Häuser auf der Welt verlieren an Wert, alle Autos gehen ein bisschen mehr kaputt und das alles zusammen sind dann, ergibt dann diese Abschreibung von 7,6%, die wir aber ja nicht merken.
Warum ist denn dem Beispiel jetzt hier?
Die wir aber nicht merken, weil wir halt so eine riesige Rendite haben von 10,2. Ja, das merken wir ja nicht in dem Sinne, weil das die Gesamtrendite so hoch ist. Bei uns kommt halt nur die Differenz dann in Form dieses Wirtschaftswachstums an in 2,6. Die Rendite kriegen ja nur die wirklich am Kapitalmarkt, die auch spielen könnten, diese Rendite.
Bei der Formel ist doch aber keine Zerstörung. Also dieses Kaputtgehen, was ihr gerade beschreibt, ist ja eigentlich gar nicht aufgeführt. Es geht ja gerade nur noch um Zinssatz, also Gewinn und Wachstumsrate. Und Wachstumsrate verstehe ich als, warte mal, oder vergesse ich jetzt irgendwas?
Aber die Abschreibungsrate, ne? Die Abschreibungsrate ist quasi die Zerstörungsrate. Mhm. Ne? Also du weißt, in 10 Jahren ist es zerstört.
Weil hier vorne, ich muss die andere Formel nehmen und das ist ja das, was Wachstumsrate beschreibt, ist ja Zinssatz minus Abschreibungsrate. Ja, also ist der Begriff da schon mit drin, diese Abschreibung der Zerstörung. Wow, okay, mein Kopf explodiert gerade. Dabei ist es wahrscheinlich, also es ist eigentlich plakativ und plain simple, aber ja. Wir gehen mal weiter. Vielleicht erklärt sich auch so durch die weiteren, was bringt ja noch ein Beispiel hier, was ist das?
Ja, das letzte Beispiel ist hier eine dritte Studie, wo er anbringt, dass er sagt, dass zwischen 1960 und 2000 war die Abschreibungsrate von Maschinen und Equipment bei circa 5,5% und für Häuser bei circa 3,5%. Ja, und dann zum Beispiel Sachen wie Autos, ne, die hatten eine höhere Abschreibungsrate, sagen wir 10%. Und wenn du dann eben den Durchschnitt von all den Abschreibungsraten auf den Markt nimmst, bist du bei circa 7,6%. Ja, und das ist auch immer, er hat echt das Schwierige mit Aggregaten in der Ökonomie. Vertraue nur den Statistiken, die du selber gefälscht hast. für so die pure Ökonomie brauchst du diese genauen Zahlen nicht. Ne? Also du kannst einen praxeologischen Satz sagen, wie die Abschreibungsrate ist immer niedriger als die Zinsrate. Das kannst du mit Gewissenheit sagen. Aber was genau war die Abschreibungsrate für den Markt, ist sehr schwierig. Ne? Selbst zu sagen, was war die Abschreibungsrate für ein Unternehmen, ist schwierig zu sagen. Was war die Abschreibungsrate von einer Maschine, ebenso schwierig zu sagen. Weil du weißt nicht genau, ob es 10 Jahre sind oder 10,5 Jahre oder 9 Jahre. Ja? Und das heißt, da genaue Zahlen rauszufinden, geht nicht.
Und er führt das auch nur so an und lässt das stehen, ne? Er definiert jetzt nicht nochmal, was seine Schlussfolgerung daraus ist, weil in dem nächsten Teil geht er gar nicht mehr darauf ein, dass er jetzt erklärt hat, warum, also das Gebäude unterschiedlich zu Fahrzeugen zum Beispiel abgeschrieben werden. Ich glaube, das war jetzt einfach nur so eine These. Mhm. Er geht dann ja schon noch wieder auf Geld über und sagt, er sagt hier, glaube ich, dass reines Geld weist aufgrund der Opportunitätskosten reines Geld weist aufgrund der Opportunitätskosten entgangener Zinsen kein Wachstum auf. Mit anderen Worten, Zinsen sind die Erfassung des Zeitwerts und Geldentwertung umfasst das Verhältnis, diesen Wert einzufangen.
Ich glaube, hier ist ein neues Thema, ne? Da müssen wir neu reingehen jetzt.
Ja, habe ich auch das Gefühl. Also es ist, kriegst du es hin? Kannst du es?
Nee, gerade noch nicht. Aber das ist, jetzt kommen wir ja quasi zum spannenden Ding, ne? Was ist jetzt mit Bitcoin? Ja, also ich finde, wir haben es bis jetzt ausgespart, aber ein Sailor, der ja das Bild deutlich gemacht hat, er ist Ingenieur. Er hat irgendwie lange nach einer Batterie gesucht oder nach einem System gesucht, das kein Leck hat, sozusagen, ne? Das war ja immer so dieses Bild, was er gemacht hat, ne? Und deswegen tun sich Ingenieure so leicht mit Bitcoin, weil man endlich was hat ohne ein Leck. Das stimmt natürlich auf monetärer Basis, ne? Also weil wir die Inflation nur in dem Sinne haben, wie sie halt vorhergesehen sind im System. Aber dass auch Bitcoin sozusagen an Wert verliert, in dem Sinne, weil du es halten musst, das ist jetzt die spannende These, ne? Weil im Grunde gehen wir ja alle von einer Wertsteigerung aus, aber auch Bitcoin, muss man das abschreiben sozusagen? Das ist jetzt der springende Punkt.
Hier auch nochmal, glaube ich, ist es wichtig, dass wir genau auf Definitionen schauen. Ne? Weil er sagt zum einen, dass zu dem Anteil, wo ein Geld einen Nutzenswert hat, wird es abgeschrieben. Ne? Und das ist wichtig. Also gehen wir zu einem Proto-Geld, sagen wir Kühe, ne? Ist oft als Geld genutzt worden. Ne? Kühe haben den Nutzenwert, dass sie dir schwere Sachen tragen können und dass du sie essen kannst. Ne? Und sie geben dir Milch. Ne? Aber natürlich, diese Eigenschaft, ne, dass du das Geld essen kannst, wortwörtlich, hat eine Abschreibung. Ne? Wenn du das Geld isst, ist es weg. Ja? Und dann sagt er, dass ein pures Geld, ne, hat eben keinen Nutzenwert. Ja? Und das ist auch wieder nur ein sehr theoretisches Konstrukt. Ja, also sagen wir, Gold, ne, ist pure sound money sozusagen, aber du kannst Gold trotzdem noch in Elektrikindustrie nutzen, ne, oder als Zahnersatz. Ne, das heißt, es hat Nutzenwert, aber wenn du dir aus dem Gold einen Zahnersatz machst, kannst du den nicht mehr einfach handeln.
Ja, das passt sehr gut zu diesem ersten Satz, wie es hier im Deutschen übersetzt ist. In dem Maß, in dem Geld einen Gebrauchswert aufweist, verliert es wie jedes andere Gut an Wert. Also das wäre jetzt bei diesem Goldbeispiel oder den Kühen der Fall. Sobald, also so verstehe ich den Satz dann jetzt durch deine Erklärung, sobald das Geld einen Gebrauchswert wird, also diese Funktion aufweist, wie er hier beschreibt, dann verliert es eben in genau der Form an Wert. Und dann sagt er im nächsten Satz, dass Fiat-Geld wie Bitcoin oder der US-Dollar mutmaßlich keinen Gebrauchswert hat.
Wenn man jetzt nicht die Datenspeicherfunktion irgendwie als Wert ansieht, ne? Mhm. Das wäre vielleicht nur so ein Gebrauchswort oder Wert.
Ja.
Ja, aber das ist es wirklich, ne? Also, wie gesagt, es gibt hier Edge Cases, ne? Und ein wirklich pures Geld gibt es nicht. Das ist ein theoretisches Konstrukt. Und wenn wir das ins Extrem denken, hilft das uns, Geld zu verstehen.
Wow, also was allein in diesem kleinen Absatz hier an Diskussionspotenzial steckt. Er sagt, also das ist genau der Punkt, den du gerade sagst, Max. Er sagt, reines Geld weist aufgrund der Opportunitätskosten entgangener Zinsen kein Wachstum auf.
Genau, aber das heißt nicht, dass das Geld nicht wachsen würde. Ne? Es sagt nur, dass es nicht, dass der Wachstum des Geldes nicht durch die Opportunitätskosten des Zinses kommt.
Du sagtest jetzt gerade, reines Geld in der Idealform gibt es nicht. Aber selbst wenn wir jetzt bei der Theorie bleiben, reines Geld weist aufgrund der Opportunitätskosten entgangener Zinsen kein Wachstum auf.
Weil, schau, wenn du du hast 10 Unzen Gold bei dir unter der Matratze. Mhm. Ja. 5 Jahre später hast du immer noch 10 Unzen Gold unter der Matratze liegen. Ja. Hättest du die 10 Unzen in die Bäckerei investiert, ja, hättest du am Ende 11 Unzen Gold gehabt. Ja. Diese Opportunitätskost, ja, die du hier hast, weil du das Geld gehalten hast und nicht investiert hast, ja, das ist der Zinssatz, den du aufgegeben hast. Und das,
weil du das Geld nicht verwendet hast, um damit einen Zins zu erwirken, hast du sozusagen Kosten gehabt. Also hast du diese Demouragekosten gehabt.
Man könnte ja vielleicht sogar weitergehen, also das eine ist ja der entgangene Zins, also der ergangene Ertrag durch Investition, aber wir haben natürlich auch Mehrkosten durch das Halten dieses Goldes, also im Normalfall musst du ja auch ab bestimmten Unzen die lagern, du hast Lagerungskosten, Sicherheitskosten und wenn wir es jetzt mal auf diese kryptodynamischen Prinzipien oder so nochmal runterbrechen, die wir ja viel auch thematisiert haben. Also was bedeutet es denn, Bitcoin wirklich zu halten? Ne? Du brauchst eine Node, du musst dir auch sehr viele Gedanken machen und das musst du ja eigentlich auch alles abschreiben. Also alles, was du an Kosten hast für das richtige Verwenden von Bitcoin und ein Teilnehmer des Netzwerks zu sein, sind ja eigentlich auch Abschreibungskosten, die du hier mit einbeziehen musst bei Bitcoin.
Ja, und du hättest deine Bitcoin in Kraken investieren können, ja, und hättest dann am Ende mehr Bitcoin gehabt.
Ja, ich muss es auch, ich habe es gerade nochmal in Englisch aufgemacht, einfach nur, um auch da wieder die, nicht so ein bisschen der Übersetzung zu verfallen. Und da merke ich schon von der Betonung, er sagt, a pure money exhibits no growth due to the opportunity cost of interest foregone. Ein reines Geld erfährt kein Wachstum dadurch, dass die Opportunitätskosten des Interests verloren gegangen sind. Also ich lese es mal im Deutschen kurz vor, vielleicht hilft das schon. Mit anderen Worten, Zinsen sind die Erfassung des Zeitwerts und Geldentwertung umfasst das Versäumnis, diesen Wert einzufangen. Zinsen sind die Erfassung des Zeitwerts. Also das heißt, wir haben ja vorhin gesagt, dass wir diesen Begriff Zinsen, da habe ich mich ja so dran gestört, das ist der Moment, wo ich das Sandwich verkaufe. Das heißt, ich erfasse diesen Zeitwert und Geldentwertung umfasst das Versäumnis, diesen Wert einzufangen. Das heißt, die Geldentwertung beschreibt eigentlich das, was passiert, wenn ich das Sandwich nicht verkaufe, oder wenn ich das Gut nicht verkaufe. Ja, gut, dadurch, dass wir bei Geld sind, macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn, immer auf das Sandwich zu springen, aber genau, weil ich das Geld nicht verwende, habe ich das Versäumnis damit, genau, den Mehrwert geschaffen zu haben, oder?
Vielleicht ist es einfacher, das in der Fiat-Welt zu verstehen, ne? Du hast 100 Euro auf der Bank liegen. Wenn die 100 Euro auf der Bank liegen bleiben, kriegst du keine Zinsen. Du musst nur monatlich deine Bankgebühren zahlen. Bankgebühren sind deine Demouragekosten im direkten Fall. Aber die Bank bietet dir auch ein, hey, investier doch hier in unseren, weiß nicht, Money Market Fund oder ETF oder was auch immer. Und dann bekommst du nach einem Jahr 105 Euro zurück. Und wenn du jetzt die 100 Euro einfach nur auf der Bank liegen lässt und nicht investierst, dann hast du die Opportunitätskosten, dass du am Ende des Jahres die 5 Euro extra nicht hast.
Ja, das macht Sinn. Wobei ich habe Sorge, dass ich mich durch diesen Bezug auf das Fiat-Geld, dass man sich zu leicht verleiten lässt zu verstehen. Weil bei dem Haus haben wir ja vorhin gesagt, dass das eigentlich kein gutes Beispiel ist, weil eigentlich der Wert nur steigt, weil das Geld inflationiert wird. Und nur der Maßstab sich verändert. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier in dem Fall bei den Angeboten der Bank wieder das Gleiche wäre. Oder es ist eine Mischung aus den beiden, wie du vorhin auch sagst, mit den Häusern. Die haben ja schon auch vielleicht eine Wertsteigerung, weil drumherum die Häuser schneller verfallen oder irgendwie verbrannt sind.
Und wir können auch noch analysieren, warum wir bei Bitcoin diese Idee haben, dass einfach Bitcoin halten, ne, die beste Investition ist. Ne? Aber Geld halten ist keine Investition. Ne? Investition ist, Kapital wegzugeben, ja, um in der Zukunft mehr zu bekommen. Ja? Also klassisch, ne, du gibst einem Unternehmen einen Kredit, ja, und in einem Jahr später geben sie dir mehr Geld zurück. Ne? Das Ding ist nur, dass die heutige Wirtschaft so schlecht ist, ja, dass die Zinsen, die wir von der Wirtschaft bekommen, ja, weniger sind als der passive Wertgewinn in Bitcoin. Ja. Mhm. Das heißt, im Bitcoin denominiert haben wir eine radikal fallende Wirtschaft. Ne, kein Unternehmen oder die wenigsten Unternehmen schaffen es, Bitcoin zu outperformen. Ne. Und das hat zwei Gründe. Zum einen, die Wirtschaft ist komplett kaputt nach 100 Jahren Fiat-Tyrannie. Und zum anderen, ne, ein Geld, das an Netzwerkeffekt gewinnt, hat enorme Wertsteigerung. Ja, und diese zwei Sachen kommen zusammen, sodass die ökonomisch rationale Handlung ist, nicht zu investieren, sondern speziell in Bitcoin zu sparen. Ja. Und ja, aber das ist, ich sag mal, ein Sonderfall, weil die Wirtschaft so kaputt ist und Bitcoin sich neu monetarisiert. Ja, langfristig werden wir, oder glauben wir alle, dass zum einen Bitcoin wird die Wirtschaft reparieren, ja, und wir werden wieder profitablere Unternehmer sein. Und gleichzeitig wird Bitcoin von 8 Milliarden Menschen, hoffentlich 10 Milliarden Menschen bis dahin, genutzt werden. Das heißt, es gibt keinen Netzwerkeffekt-Gewinn an Bitcoin mehr.
Weil und dann, wenn wir Bitcoin alle schon, also hier Hyper-Bitcoinization, wir würden das alle schon nutzen, wir hätten nicht diesen Inflationseffekt, dann würde dieser Satz wieder zutreffen, dass du kannst nicht mehr Bitcoin am Ende haben, wenn du es nicht dafür verwendest, ein Produkt zu verbessern und da irgendwelche Zinsen zu erzielen. Ich glaube, also wenn ihr jetzt nicht sagt, das ist komplett falsch, okay, danke. Weil dann, das erklärt mir, ja.
Deine Bitcoin-Number go up ist nur, wenn du mehr Sats deckst. Wenn du keine Sats deckst, hast du keine Number go up.
Sehr gut. Ja, sehr gute Punkte.
Richtig. Und während du dich um die Sicherheit deiner Bitcoin kümmerst, kannst du nicht arbeiten, um mehr Sats zu stacken. Ne? Das heißt, das ist auch nochmal die Opportunitätskost, die obendrauf kommt für die Zeit, wo du dich mit den Demurrage-Kosten, um die Bitcoin nur richtig zu verwahren, die Zeit, die 40 Stunden Podcast pro Woche, kannst du nicht in Rechnung stellen.
Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, aber Überleitung noch zu diesem Begriff Demurrage oder warum wir uns für dieses Kapitel entschieden haben, weil er jetzt wirklich den Begriff verwendet. Und er schreibt, oder zumindest in der deutschen Übersetzung heißt es jetzt, der tatsächliche Geldwert verringert sich außerdem durch Umlaufsicherungsgebühren. Etwas hakelige Übersetzung, aber so hatte ich es auch das ein oder andere Mal von der KI übersetzt bekommen, deswegen passt das vielleicht ganz gut, aber das ist mit Demurrage hier gemeint. Können wir uns das erklären? Können wir uns jetzt den Begriff Demurrage nochmal kurz zugute führen? Max, kriegst du es hin, das zu erklären?
Ja, auch Zetti hat es echt gut erklärt. Na, du musst dir eine Node kaufen, du musst dir eine Hardware-Wallet kaufen, du musst dir Internetverbindung kaufen. Ja, und vielleicht musst du dir sogar das Windows-Betriebssystem kaufen. Hoffentlich nicht, ne? Aber manche Leute machen das, so verrückte Sachen. Und all das sind direkte Kosten, die du aufwenden musst. Na, fürs Gold ist es der Safe, ne, der Tresor. Und die Waffe und der Sicherheitsguard, der vor dem Tresor steht. Ja? Und wenn du diese Kosten nicht ausgibst, dann hast du unsicheres Money, das dir einfach genommen werden kann. Ja? Und das heißt, um das Geld sicher zu verwahren, hast du Kosten. Und auch um das Geld zu bewegen. Ne? Um eine Tonne Gold von Deutschland nach Amerika zu bringen, da brauchst du sehr, sehr, sehr viel Kapital. Um eine Bitcoin-On-Chain-Transaktion zu machen. Das Demurrage, so wie ich das verstehe, sind das die Kosten des Haltens und des Transferieren des Geldes. Und natürlich die Transferkosten sind nur relevant, wenn du es auch wirklich transferierst. Und die Haltekosten sind relevant immer, weil jedes Geld muss immer gehalten werden, so wie jedes andere Gut.
Und da kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem Punkt, den du vorhin erwähnt hast, Max, wo du sagtest, dass die Umlaufgeschwindigkeit versucht wurde zu erhöhen. Wenn ich es richtig verstanden habe, Entschuldigung, dann haben diese Demurrage-Währungen das Ziel gehabt, schneller zu verfallen, also dass die Währungseinheiten nicht so lange verwendet werden konnten und damit die Halter dieses Geldes angehalten waren, ja, so schnell wie möglich zu reinvestieren, das Geld zu verwenden und es nicht zu halten.
Und zu einer gewissen Art und Weise ist die hyperinflationierende Fiat-Währung ist eine Demurrage-Währung. Die Geldanzahl in deiner Hand wird nicht weniger wert, aber der Geldwert wird weniger wert. Aber ich glaube, dieses Beispiel in Ägypten war wirklich, dass die, wenn du 100 Euro in der Hand hattest, morgen sind es nur noch 99. Und dann obendrauf vielleicht ist 1 Euro weniger wert als gestern. Ja, aber der absolute Wert geht nach unten. Und das ist natürlich auch das große Problem, zum Beispiel in Griechenland ist das passiert während der Bankenkrise. Auf einmal sind 90% deines Ersparnisses weg. Ja, das ist eine Demurrage. Und natürlich mit Zentralbanken digitalen Währungen ist das auch super easy zu programmieren. Und natürlich, so Ähnliches könnten wir auch in Bitcoin machen. Das ist wahrscheinlich eine Line-Code-Change, die sagt, die Anzahl der Satoshis in einem UTXO, wenn er ausgegeben wird, ist mit minus, weiß nicht, 0,1% pro Block, seitdem er empfangen worden ist, zu reduzieren. Also du hast einen UTXO mit 100.000 Sats und du gibst die nach einem Jahr aus und dann kannst du mit diesem 100.000 Sat Input nur einen 90.000 Sat Output generieren zum Beispiel. Das wäre eine direkte Demourage
in Bitcoin. Haben wir das nicht sogar?
Könnten wir easy machen, ist eine dumme Idee. So ein bisschen, aber ist technisch möglich.
Aber durch eine gewisse Fee und oder auch durch so Kleinstbeträge und so UTXO-Verlust, generell Verlust von Coins, von UTXOs, haben wir dadurch nicht automatisch auch eine Art, na gut, das ist eine Deflation, aber es ist, ja, ist nicht unbedingt eine Demourage, weil es nicht meinen Stack unbedingt betrifft.
Ja. Genau. Die Demourage in Bitcoin für die Blockchain sind die On-Chain-Transaktionsgebühren. Ja. Nur das Ding ist, dass diese Demourage ist korreliert mit der jetzigen Nachfrage nach Blockspace und der Größe in Bytes deiner Transaktion, also wie viele Inputs und Outputs du mit reinschreibst. Mhm. Wir könnten zusätzliche Demourage draufpacken, wie zum Beispiel das Alter des UTXOs.
Aber das, also dieser Begriff Demourage, Geld, auch wie es hier bei Wikipedia erklärt wird, hat mich auch und jetzt hätte ich auch dazu bewegt, irgendwie sofort an dieses Ablaufen zu denken. Also von CBDCs, von den Zentralbankwährungen, wo irgendwie in England schon der Finanzminister auf der Bühne stand und meinte, das ist super, dann können wir sagen, dass das nur eine Woche hält und so. Also das, jetzt versteht man auch, wieso Ökonomen da so dahinter stehen und einfach sich auf die Bühne stellen und das für was Gutes verkaufen, verstehen ist übertrieben. Ne? Ich bin nicht auf ihrer Seite und unterstütze das auch in keinem Fall. Aber ich verstehe, dass es einen Anreiz gibt, auch aus der Historie und aus der Theorie heraus, dass das vielleicht einen Mehrwert schafft, weil jetzt dann irgendwie schneller Geld bewegt wird und so weiter. Dass das natürlich auch wieder nur dazu führt, dass Leute wahrscheinlich schneller Geld verlieren, die es am nötigsten haben und dass der Kantillionseffekt wahrscheinlich dadurch verstärkt wird und so weiter und dass gerade die Leute, die in der Zentralbank arbeiten, sich da diese zeitlichen Ablaufdaten so manipulieren würden, dass das für ihre Cronies nicht funktioniert. Das ist nochmal ein Aspekt für sich, aber so rein, wenn ich es aus Eric Voskules Erklärungsnüchternheit betrachte, klingt das erstmal alles ganz toll. Also es klingt ja hier auch, als hätte das einen Mehrwert gehabt in Ägypten, als sie das verwendet haben. Aber dann waren es tatsächlich, so schreibt der Artikel hier, die Zentralbanken, die gesagt haben, das machen wir nicht mehr so. Wahrscheinlich, weil sie mehr profitieren von der Inflation, ich weiß es nicht. Aber ja, spannend. Okay, also wir sind zum Demourage-Begriff gekommen, jetzt weit abgedriftet, aber das war ja auch das Ziel für den Abschluss dieses Kapitels. Müssen wir noch was ergänzen? Habt ihr das Gefühl, wir haben das Kapitel gut verarbeitet? Ich habe das Gefühl, ich habe viel verstanden, wenn auch oft auf dem Schlauch gestanden, aber durch eure Erklärungen und Beispiele hat es mir sehr geholfen. Habt ihr noch das Gefühl, wir müssten was ergänzen? Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, wir brauchen nicht mehr zu diesem nächsten komplexen Kapitel springen.
Vielleicht nochmal hier diese letzte Formel kurz angesprochen, weil die sagt eben, dass die Commodity Money Growth Rate, oder lest ihr das mal kurz deutsch vor.
Warengeldwachstumsrate ist gleich Reingeldwachstumsrate minus Umlaufsicherungsrate.
Genau. Also er sagt quasi, ne, dass die Wachstumsrate von deinem Haufen Geld, ne, die setzt sich zusammen aus der puren Wachstumsrate aus deinem Geld. Und das ist null. Ne? Wenn du 10 Unzen hast, hast du 10 Unzen selbst in einem Jahr. Ne? Minus die Demourage-Kosten, die Haltekosten. Es kostet dich eine Unze, den Safe zu kaufen. Das heißt, nach einem Jahr hast du dann 10 minus 1 sind 9. Das heißt, deine Wachstumsrate, also er drückt sie prozentual aus, ne? In diesem Beispiel, deine Wachstumsrate sind minus 10%. Es ist um 0% gewachsen und um 10% gesunken, weil du dir den Safe kaufen musstest. Das heißt, im Durchschnitt, ne, ist deine Wachstumsrate des Geldes minus 10% in dem Beispiel.
Super wichtiger Punkt. Also allein diese Formel hat es nochmal so klar gemacht, weil ich habe kurz aufgehört, als du gesagt hast, hier Reingeldwachstumsrate und dann 0 minus 1. Aber wir haben es ja gerade vorher geklärt, ne, dass ein reines Geld eben keinen Gewinn aufweist. Also nur das Halten von Geld weist keinen Gewinn auf, plus du hast Kosten, was ein Minus ist, von die Note betreiben. Du musst die Note kaufen oder du musst den Safe und den Sicherheitsgrad bezahlen. Das wiederum erklärt die Warengeldwachstumsrate. So.
Und dann auch deswegen ist das Lightning-Netzwerk so eine geile Technologie, weil es reduziert die Demurrage-Kosten. Ja, auf einmal kannst du billiger Transaktionen machen. Ja, und das heißt, jetzt können wir Transaktionen machen, die vorher nicht profitabel waren, ne, weil die Demurrage-Kosten zu hoch waren. Und deswegen hätten wir, ne, Millionen Zaps on-chain gemacht, wären wir alle um einiges ärmer gewesen, weil unsere Geldwachstumsrate noch viel negativer wäre. Aber weil wir jetzt Lightning oder noch besser eCash haben, ist die Demurrage-Kost so niedrig, auf Transaktionsebene, nicht nur auf Halteebene. Ja. Halteebene ist wahrscheinlich ähnlich, na okay. Eine eCash-Wallet kannst du einfacher betreiben. Eine Lightning-Node ist wahrscheinlich sogar teurer als eine Hardware-Wallet. Ja. Aber für die, nochmal der Unterschied zwischen Haltung, Demurrage-Kosten, das ist die Hardware-Wallet kaufen, und dann die Transaktions-Demurrage-Kosten, das ist die On-Chain-Transaktionskosten oder die Lightning-Routing-Gebühr. Ja, und Routing-Gebühren sind in den meisten Fällen niedriger als die On-Chain-Gebühren. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, 100.000 Bitcoin mal schnell verschieben willst, dann ist wieder die On-Chain-Demurrage-Transaktionsgebühr niedriger als die Lightning-Routing-Gebühr. Ja, weil im Routing wird die Transaktion prozentual von der Anzahl an Satoshis berechnet und für die On-Chain-Demurrage wird es mit der Anzahl in Bytes und der aktuellen Nachfrage nach Blockspace berechnet.
Und das war auch der Take in der letzten Folge, der uns hierzu bewegt hat, weil wir gesagt haben, dass nicht nur die Seniorage ein Problem ist, sondern du hast ergänzt, dass oft diese Demurrage eben vergessen wird, dass das Halten, das Aufbewahren und auch durch Fremdverwahrung oft eben diese Kosten größer werden. Also, dass wenn ich zum Beispiel eine Bank habe, die jetzt einen ETF ausgibt auf Bitcoin, dann haben die ja diese Kosten. Das heißt, Coinbase zum Beispiel, die jetzt hier für irgendwelche großen ETF-Verwalter die Bitcoin verwahren, die werden sich das bezahlen lassen. Also diese Sicherheit, diesen Aufwand, auch das Bewegen, das wird alles nochmal eine extra Gebühr haben. Und das sind Demurrage-Kosten, die dann ja auch weitergegeben werden an die Käufer von den ETFs in irgendeiner Form.
Ja, genau. Also Coinbase zahlt für ihre Demurrage mehr als nur die 100 Euro für eine Bitbox. Die haben da wahrscheinlich so eine 500.000 pro Jahr. Einfach nur, weil sie sich die Experten anstellen, die Kryptografie verstehen und die Keys auch, weil also Personen in Coinbase kennen die Keys. Und diese Person musst du halt genug bezahlen, sodass sie nicht einfach bestochen werden. Und wenn die halt auf ein paar Millionen Bitcoin aufpassen, dann musst du denen auf einmal richtig viel bezahlen. Und das heißt, wenn wir eine gut genuge Sicherheit für sehr billig Geld herbekommen, ne, und das ist eine Hardware-Wallet, dann heißt das, dass wir die Bitcoin zu mehreren Leuten verteilen können, weil für jeden ist diese kleinere Demurrage-Kosten okay genug zu zahlen. Und dann haben wir eine dezentralisierte Haltung der Bitcoin, was es dann wieder sicherer macht. Weil denn jetzt, wenn jeder seine 1000 Bitcoin selber hält, dann muss auf einmal der Angreifer 1000 Leute angreifen und halt nicht nur einen.
Sehr gutes Beispiel, weil Saylor hatte das irgendwann mal, sorry, dass ich ihn da bringe, aber das war, fand ich damals ein gutes Beispiel. Er sagte, dass wenn du 1 Milliarde in Gold hältst, dann musst du zum Beispiel in New York lebst, dann brauchst du eine funktionierende Polizei, vielleicht sogar, also Militär sogar, du brauchst den Schutz von denen, du brauchst den Staatsapparat drumherum, du brauchst diese ganzen Sicherheitsmechanismen, Tresor und all diese Faktoren und Kosten. Hast du das aber in Bitcoin, brauchst du eine Bitbox. So. Hat er jetzt so explizit nicht gesagt, aber ich glaube, darauf wollte er hinaus. Du hast halt einfach diese Möglichkeiten. Und wenn du das skalierst, wenn du das hochrechnest auf die gesamte Welt, dann hat der Faktor Demurrage-Kosten ein ganz schönes Gewicht auf einmal. Also alles das, was wir gerade beschrieben haben, was du gerade sagst, Max, an Effizienzgewinn mit Hinblick auf die Demurrage, ist ja ein enormer Faktor für die Akzeptanz von Bitcoin auch. Das heißt, wenn wir das schaffen, das weiter zu halten durch, und das war auch einer der Takes in der letzten Folge, den ich ganz spannend fand, zur Demourage, der mich auch zu diesem nächsten Kapitel gebracht hat. Ich sag's nur kurz, wir fangen es nicht mehr an, aber zu dieser reinen Bank. Und da schließt sich so ein bisschen dieser Kreis, Zetti, wo du auch gefragt hast, wie macht das Thema noch Sinn von der reinen Bank, was dann relativ weit hinten kommt bei der 221. Wenn ihr das Buch habt, guckt mal rein, aber es ist so unfassbar komplex. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir lassen es. Aber das schließt den Kreis so ein bisschen, weil Cashew war letztes Mal ein Beispiel, ist eine Funktion, du hast es vorhin auch nochmal gesagt, Max, in der das vereinfacht wird, indem die Aufbewahrung aufgeteilt wird, also dieses Risiko minimiert wird und du trotzdem eine Form von Bank hast. Also du hast vielleicht diesen Mehrwert, diesen Effizienzgewinn, Transaktionen günstiger, du kannst es offline machen, du kannst vielleicht im Zweifel sogar später mal, wenn das groß genug ist, zu dieser Mint hingehen und sagen, hier hat aber was nicht, wobei das können die gar nicht einfrieren oder zurückhalten oder so typische Banksachen, die man jetzt heute macht, gehen da vielleicht nicht. Vielleicht kommt aber sowas in der Art noch mit der Sicherheit und dieser geringen Demourage von Bitcoin. Deswegen fand ich das einen ganz guten Take und Übergang auf dieses Thema.
Ja. Würdet ihr denn jetzt sagen, dass quasi die Demourage-Kosten eine Unterkategorie von Opportunitätskosten sind oder stehen die quasi parallel nebeneinander, dass es beides gibt? Man muss ja eigentlich beides bedenken, wenn man jetzt sich überlegt, was ist das bessere Geld zum Beispiel.
Unterkategorie kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich hätte eher gesagt, als wirklich, dass es daneben steht. Also oft übersehen wird vielleicht, aber dass es einfach eine zusätzliche Kategorie von Kosten ist. Na gut, Opportunitätskosten fassen ja eigentlich das zusammen, ne? Damit beschreibst du ja etwas, was du hättest haben können, es aber nicht bekommst, weil du nicht eine Handlung ausführst.
Ich glaube, die stehen schon eher nebeneinander. Na, nochmal auf den 10 Unzen im Safe. Na, die Demouragekosten ist eine Unze für den Safe. Ja? Und die Opportunitätskosten sind die, sag mal, 2 Unzen, die du durch Investitionen dir erhalten hättest können. Und wenn du deine 10 Unzen weggibst, ja, zu dem Unternehmer, der dir die 2 Bitcoin erwirtschaften soll, ja, dann hast du ja keine Haltekosten mehr. Ja? Du hast kein Gold mehr zum Verwahren. Das heißt, deine Haltekosten gehen runter. Natürlich auch grob gesprochen, weil du wirst immer noch ein bisschen Gold haben und ob du jetzt dir einen kleineren Safe kaufst, weil du nur 2 Unzen übrig hast anstatt 10, wahrscheinlich nicht. Das sind ein paar Fixkosten auch mit dem Spiel. Aber an sich sind das 2 unterschiedliche Kategorien. Aber du hast dann auch Opportunitätskosten obendrauf auf der Demourage. Weil die eine Unze, die du jetzt ausgibst für den Safe, die hättest du ja auch investieren können. Also mit jeder Ausgabe hast du die Opportunitätskosten, dass du dieses Geld jetzt konsumierst und nicht produzierst. Oder genauer gesagt, du gibst das Geld für Konsumgüter aus, anstatt für Produktionsgüter auszugeben. Und die Produktionsgüter würden dir einen Gewinn erwirtschaften. Und das ist die Opportunitätskost. Geld wird nicht konsumiert.
Der letzte Satz im Kapitel ist, die Wachstumsraten von inflationärem und deflationärem Geld werden im Fehlschluss des unverleihbaren Geldes dargestellt. Sollte man sich das vielleicht als eines der nächsten Kapitel angucken oder braucht es das nicht unbedingt für die Diskussion, die wir gerade hatten?
Das lohnt sich, glaube ich, schon. Auch das Kapitel über die Geldtaxonomie ist auch interessant.
Irgendwie irre, jetzt schon 1,5 Stunden für dieses eine Kapitel. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, schon wieder. Verrückt.
Das stimmt, man könnte jetzt nochmal in die Tiefe gehen oder auch an der einen oder anderen Stelle abschweifen. Ich würde es dann gerne auch hier mit rundhalten. Ja.
Aber noch kurz, und halt das Ding ist, kommt nochmal auf dieses Thema zurück, nachdem ihr das Buch einmal gelesen habt oder ein zweites Mal gelesen habt. Also dieses Buch, es lohnt sich wirklich mehrfach zu lesen.
Ich hätte mal Bock, das in Person zu machen, so am Tisch zu sitzen abends und das zu diskutieren. Das wäre cool. Vielleicht schaffen wir das mal irgendwann. witzig fand ich auch dahingehend, ich hatte dann bei Brave was gesucht. Ich habe die deutsche Version als PDF gesucht. Gibt's leider noch nicht, also nicht frei verfügbar, weil ich dachte, dann habe ich vielleicht mehr Hebel auf die KI, dass sie mir die richtigen Inhalte zusammenfasst. Und da kam dann nur, ja, gibt's leider noch nicht, die deutsche Version gibt's auch noch nicht, aber in einem Podcast vom Notsignal-Podcast, da wird das Buch gerade in einem Buchclub diskutiert. Also das kann man sich mal anhören. Irgendwie so dachte ich, wow, was ist das denn für ein geiler Take? Ich habe nicht danach gesucht, ich habe nichts da reingegeben. Das fand ich cool. Also da hat die KI, die hat zwar ein bisschen geschlafen an der Stelle, dass es das Buch noch nicht in Deutschen gibt. Das gibt's ja nur schon eine ganze Weile. Also da nochmal die Werbung, wer sich das jetzt hier irgendwie mal zugute führen will und auf die Empfehlung von Max hören und das irgendwie mehrfach mal lesen, das macht sich in Papierform ganz gut. Schaut mal rein. Das Buch gibt's schon, da arbeiten wir ja auch dran. Also darin arbeiten wir ja auch bei der Diskussion hier. Genau, dann könnt ihr uns vielleicht besser folgen.
Man könnte also quasi sagen, dass die KI sich auf das Signal fokussiert, nicht auf das Noise.
Dann würde ich sagen, bleibt uns erstmal nur auf die nächste Folge zu freuen und bis dahin ebenfalls Focus on the Signal.
Not on the Noise.
Macht es gut. Abend. Ciao, ciao.
Lasst ein paar Satz springen.
Ciao, ciao.
Herzlich willkommen zurück zu den Boosts. Ich sitze hier GM. Mit dem Kaizo. Hallo.
Grüß dich.
Und ich bin der Zetti. Wir haben euch mal wieder einige Folgen mitgebracht und eure Kommentare dazu und starten bei der Folge 261. Du hast dich verändert. Bitcoiner durch die Brille eines Soziologen. Und die Folge ist natürlich für mich was ganz Besonderes, weil es war quasi meine erste eigene Folge. Und ja, da kann ich dem Dennis nur nochmal danken, dass er sich da als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt hat, meine eigentliche Premiere mitzumachen. Eure Kommentare waren auch nett. Ja, ihr stiftet einen Mehrwert, schreibt Stevie Wonder BTC mit 777 Satz. Shoshin schreibt, danke euch, 210 Satz. GM kommt von Mr. Rabbit. Dann haben wir den Stop-Loss. Klasse Folge, cooles Thema. Gerne eine Serie draus machen und zu jedem Bereich eine einzelne Folge, die in die Tiefe geht. Zetti Zettler, du bist eine wunderbare Bereicherung für diesen Podcast. Stop-Loss, use Bitcoin, save lifetime. Ja, natürlich vielen Dank erstmal. Mal schauen, ob wir diese soziologische Betrachtungsweise nochmal irgendwann einbauen lassen. Mit Bereichen meint er, glaube ich, die unterschiedlichen Kapitalarten. Genau. Wen haben wir hier noch? User 1172. Schöne Folge. Ich kannte die Theorie noch nicht. Also er spielt hier auf die verschiedenen Kapitalarten und den Habitusbegriff von Bourdieu an und fand es sehr interessant. Für mich war es auch nicht zu viel Theorie und anschauliche Beispiele. Ich freue mich auf eine Follow-up-Folge, vielleicht mit mehr Blick auf, wie verändert man sich selbst? Zum Beispiel mehr sparen, kritischer denken, alles prüfen, Eigenverantwortung, Sarkasmus, Zeit bewusster nutzen und wie sich das auf alle Lebensbereiche auswirkt. Ernährung, Gesundheit, Hobby. Euer Ausblick am Ende in diese Richtung war gut, könnte aber tiefer gehen.
Cool, macht Bock auf mehr. Also hat scheinbar auch schon Lust auf mehr gemacht bei vielen. Oh ja, das lese ich gerne vor hier, den nächsten. Dann haben wir nochmal von
Also das ist der Witz.
Warte mal. Okay, dann macht's Sinn. Zetti Zettler, jetzt bei Notesignal, dann ein orangenes Herz und Peace. Tolle Folge. Danke dir für deinen Kommentar und das gute Feedback für Zetti. Hab mich auch gerade bedankt vor der Folge, weil Zetti hier den Stift in die Hand genommen hat, das Zepter in die Hand genommen hat und uns dazu bewegt, die Boosts endlich wieder einzulesen und einzusprechen. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, weil das so Sachen sind, die müssen organisiert werden. Und da braucht's auch jemanden, der das da im Hintergrund managt. Wir sind sehr froh, dich zu haben, Zetti.
Küsse.
Dann haben wir noch mal eine schöne Summe, 1337 Satz bekommen von Semeridium. Sehr gut gemacht, Männer. Hier ein bisschen symbolisches Proxy-Kapital. Zwinker Smiley. Dann von einem weiteren User nochmal 321 Satz. Sehr nette symbolische Geste. Und nochmal 2100 Sats vom Bentadura. Danke 21. Danke auch an alle Meetup-Organisatoren. Interessante Betrachtungen zu den verschiedenen Arten von Kapital. Ja, danke dir. Wir sind auch sehr dankbar, dass wir uns gegenseitig so gut unterstützen oder dass wir Unterstützung bekommen haben von so einem Hochkaräter. Dann haben wir von Willy Tauner nochmal 210 Sats bekommen. Danke euch für diese kernige Folge. Hab mich ziemlich darin wiedergefunden. Cool. Danke für dein Feedback. Okay, das waren alle Kommentare zu dieser Folge und wir schauen mal weiter, was so in der nächsten Zeit an Kommentaren reinkam. Da haben wir hier eine TechBoost-Folge vom November-Update. Die Episode 262 war das. Da hat unsere Ratze mit 500 Sats als erstes gespendelt. Eine Folge zu Ashigaru Terminal und Wasabi wäre nice. Da gebe ich dir recht, hätte ich auch gerne. Vielleicht können wir das ja mal mit auf die Roadmap nehmen für die nächste Staffel. Da würde ich gerne mal einen Deep Dive zu haben, zu den beiden Funktionen. Okay, cool. Und dann haben wir von Fiat Tracker ein GM bekommen mit 100 Sats. Danke dir. Und Shoshin21 hat uns 210 Sats gesendet. Super Folge. Danke euch. Gerne mehr. Dankeschön. Dann haben wir von Stoploss. Soll das Taproot P2TR Adressformat nicht quantenanfällig sein? Stoploss. Use Bitcoin Safe Lifetime. Gute Frage. Kann ich nicht unbedingt. Doch. Ich glaube, es wurde jetzt immer wieder in einigen Diskussionen erwähnt. Und ich glaube, irgendwer hat sogar gesagt, naja, wird ja zum Glück noch nicht so breit, so weitläufig verwendet. Taproot ist ja noch recht neu. Deswegen ist es ja nicht ganz so kritisch. Was natürlich ganz schön eine sehr verwerfliche Aussage ist oder kritische Aussage, weil alles sollte im besten Fall sicher sein, was du in Bitcoin verwendest. Ja, habe ich auch so gehört, dass das anfällig ist. Also Taproot-Format, Adressformate sollen quantenanfällig sein. Also da war es dann doch wieder nicht gut, jetzt schon auf Taproot gewechselt zu sein mit diesen Adressen. Wobei das keine Panikmache sein soll. Ich denke, wir haben schon noch ein bisschen Zeit und ehe sich da konkret was abzeichnet, an Risiko auch, gibt es bestimmt auch ganz gute Handlungsanweisungen. Und wir werden sicherlich auch die ein oder andere Folge oder das ein oder andere Thema demnächst anschneiden, wo eventuell nochmal so ein bisschen Handlungsanweisung oder Vorbereitungsempfehlungen folgen.
Ja, das Kritische war ja vor allen Dingen, dass eigentlich Taproot ja besser war aus Privacy-Gesichtspunkten, ne? Weil du ja quasi an der Transaktion eigentlich nicht sehen konntest, dass es eine Multisignatur-Sache ist. Ja. Und jetzt ist ein bisschen blöd, ist es das Verfahren, was irgendwie die beste Privacy verspricht, jetzt vielleicht dann doch wieder quantenanfällig sein kann. Hm. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Ja, sehr. Ich hatte nämlich auch gehört, dass gerade auch Multisig damit deutlich einfacher funktioniert. Oder ja, jetzt spekuliere ich zu viel. Ihr wisst vielleicht schon mehr als ich. Ja, ich denke aber, du hast recht, Stop-Loss. Also danke nochmal für den Hinweis. Ich glaube, das kam dann eventuell schon in der einen oder anderen Folge vor. Ich glaube, ich habe es beim Honigdachs gehört. Da gab es eine richtig coole Folge, ein Deep Dive zu diesem Quantenthema. Und ja, kann man mal reinhören. Dann hat uns der User 4839 nochmal 500 Sats gesendet, ohne Kommentar. Vielen lieben Dank dafür. Und Mar mit C hat uns 210 Sats geschickt. Danke für die Infos und ein orangenes Herzchen, unser Lieblingsherz. Der Talpa schickt ein GM mit 321 symbolischen Sats. Danke dir. Und ein weiterer User mit 1350 schickt 321 Sats. Danke. Wir haben viele kommentarlose Boosts bekommen. Weiß gar nicht. Doch, wenn ein Name da steht, würde ich da schon noch drauf eingehen. Also Tic-Tac-Toshi, cooler Name, hat uns 500 Sats gesendet. Danke dir. Und dann ist mal wieder ein Kommentar dabei. Simiridium hat uns 1337 Sats gesendet. Schöne, entspannte Folge mit vielen Infos. Danke euch, Männer. Macht gerne mal einen Überblick über Mixing Services mit Vor- und Nachteilen im Jahr 26. Würde mich freuen. Lieben Gruß. Oh, wir sind schon fast im Jahr 26. Der Kommentar war am 12.12. Von daher, wir nähern uns der Realität.
Genau, dann kommt die nächste Folge, die Folge 263, die dritte Runde von der Buchbesprechung Crypto Economics. Höheres Bedrohungsniveau stärkt Dezentralität. Ein messerscharfes GM und 100 Satoshis schickt der Fiat-Tracker. Vielen Dank dafür. Stop-Loss schreibt, sehr unterhaltsam. Stop-Loss use Bitcoin Safe Lifetime. Genau, dann kommen noch ein paar zu dem November-Update. Nice schreibt ein User 4201. Wir haben den Supik, der nochmal die Folge zur eigenen Node und AI mit 500 Satoshis bedenkt. Vielen Dank dafür. Nochmal den User 1577 zu der Bourdieu-Folge mit 121 Satz. Schön deep.
Dann haben wir weiterhin zu Buchclub Crypto Economics weiterhin noch Satz bekommen von Stop-Loss. Nochmal 221. Sehr unterhaltsam. Stop-Loss, use Bitcoin, save lifetime. Zetti, du hast uns... Ach cool. Warte mal, warst du nicht sogar mit drin in der Folge? 210 nee, Satz von Zetti? Okay, cool. Stimmt, du hast ja danach dann das auch wieder zum Anlass genommen, dass die Initiierungsfolge als Pausenfüller aufzurufen von dem Buchclub, um nochmal mehr Leute vielleicht in die Richtung zu bewegen, da auch mal reinzuhören. Vielleicht auch für alle, die jetzt gerade nur die Boosts hören und die Buchclubs immer noch sich sparen, weil sie der Meinung sind, sie lesen ja das Buch gerade nicht. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, da mal reinzuhören, weil das sind unsere besten Diskussionen, würde ich behaupten. Wir kommen vom Kleinsten aufs Größte und wieder zurück und haben echt Hochkaräter auch als Gäste mit dabei. Also mir macht das einen Riesenspaß, dieses Buch zu diskutieren, und man muss nicht unbedingt das Buch lesen oder dabei sein. Man kann auch, glaube ich, so ganz gut was dabei lernen und vielleicht auch über die Community mit uns da in Diskussion treten. Deswegen hört gerne mal rein. Genau, das war, glaube ich, die Folge. Damit könnten wir den Teil hier auch rund machen.
Macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei den Boosts. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Notsignal. Focus on the signal. Not on the noise.